Weniger ist mehr. Der Titel ist wahrlich abgelutscht, aber fasst ziemlich genau das zusammen, worum es mir in der Folge geht. Die Fokussierung auf das Wesentliche, sei es beim Gamen, im Berufsleben oder der Freizeit. Willkommen beim Cyberculture Podcast. Der Cyberculture Podcast ist ein Work-in-Progress-Projekt von mir. Mein Name ist Marc Bodmer. Ich beschäftige mich seit rund 30 Jahren journalistisch und fast so lange wissenschaftlich mit Videospielen und digitalen Medien. Bei Fragen, Themenvorschlägen und konstruktiver Kritik einfach eine Mail an contact@markbodmer.com. Das ist Marc Bodmer ohne Punkt, alles in einem Wort, .com. Kürzlich wurde ich bei einer Veranstaltung von Ladies Drive gefragt, was ich empfehlen würde, wenn es um das Posten von Nachrichten auf sozialen Medien geht. Als Zürcher habe ich gesagt, man soll nichts online stellen, das man nicht auch in großen, leserlichen Lettern auf ein Plakat schreiben würde, um es dann auf dem Paradeplatz zu zeigen. Oder anders gesagt, think before you post. Zuerst denken, dann schreiben. Diese altbekannte Internetweisheit kann auch mit der Frage ergänzt werden, braucht die Welt überhaupt das zu wissen? Sondere ich hier nur Highlights vom Schlag, ich sitze zu Hause auf dem Sofa und chille. Ab, dann kann ich nur sagen, wow. Diese Belanglosigkeit übrigens habe ich nicht erfunden, die fand vor vielen Jahren ihren Weg in mein inzwischen gelöschtes Facebook-Profil. Sie verfolgt mich in ihrer Lehre noch heute und ist beispielhaft geblieben. Hinzu kommt die Flut von Mails, die Tag für Tag in die Mailbox strömen und gelesen oder zumindest gelöscht sein wollen. Es gleicht einer Sisyphus-Arbeit, der nicht enden wollenden Flut zu begegnen. Ich habe mir kürzlich die Mühe gemacht, zig Newsletter-Abos zu kündigen, denn mir fehlt schlicht die Zeit, all die Informationen zu bewältigen. Hinzu kommt, dass verschiedene Anbieter wie CNET dazu übergegangen sind, die gleichen Inhalte leicht angepasst wiederholt zu schicken. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auf einer ökologischen Ebene auch Schwachsinn. Den CO2-Fußabdruck durch die Nutzung digitaler Medien zu berechnen, ist nicht einfach. Jede digitale Aktion, gleich welcher Größe, sorgt dafür, dass Daten durch das Netzwerk schießen und über Datencenter zu den gewünschten Servern finden. Nehmen wir als Beispiel eine E-Mail, in der nur Merci oder Danke steht. Die Verarbeitung des digitalen Dankeschöns erzeugt Wärme, die gekühlt werden muss, damit die Server und weitere Geräte nicht überhitzen. Diese Kühlung verbraucht Energie. Besonders wenn größere Datenmengen anfallen, können die Rechner wirklich heiß werden. Gemäß einer Studie sind Datencenter für 1-2% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich, also vergleichbar mit dem CO2-Ausstoß der Luftfahrt. Die gute Nachricht hier, wie bei den Flugzeugen, werden Fortschritte in der Energieeffizienz gemacht. Der Verbrauch sollte deshalb trotz zunehmendem Datenvolumens nicht weiter steigen. Wenn wir auf unnötige E-Mails verzichten würden, jedes verursacht zwischen 0,3 bis 17 Gramm CO2, hängt noch ein Foto dran, sogar 50 Gramm, dann könnten wir eine Menge sparen. Laut einer Schätzung könnten zum Beispiel über 16.000 Tonnen CO2 weniger produziert werden, wenn alle Erwachsenen in Großbritannien eine E-Mail weniger pro Tag verschicken würden. Zum Vergleich: Man müsste über 3.300 Autos für ein Jahr von der Straße nehmen, um dies auszugleichen. Und eine schlechte Nachricht für Nostalgiker: Eine E-Mail verbraucht 50 Mal weniger Energie als der Versand eines richtigen Briefs, ist aber auch 1.000 Mal unpersönlicher. Längst zu unserem Alltag gehört die Suche mit Hilfe von Google und Co. Was im Hintergrund abläuft, wenn man schnell eine Frage online stellt, ist aber auch nicht ohne. Google schätzt, dass jede Anfrage 0,2 Gramm CO2 produziert. Das ist nicht viel. Doch täglich werden 9 Milliarden Suchaufträge allein bei Google eingegeben. da sieht die Ökobilanz schon ganz anders aus. Während der letzten Jahre legte das Streaming von Filmen über YouTube, Netflix und andere Anbieter um rund 40% zu und verursacht 60% des Internetverkehrs. Will man einer Studie des französischen Thinktanks The Shift Project vertrauen, so produziert der Online-Videokonsum 300 Millionen Tonnen CO2 und damit 1% der weltweiten Emissionen. Doch diese Resultate sind umstritten. Laut dem britischen Carbon Trust hängt der CO2-Ausstoß stark vom jeweiligen Land und dessen Stromversorgung ab. Werden Dieselgeneratoren oder Kohlekraftwerke zur Stromgewinnung eingesetzt, kann dies 76 Gramm Treibhausgase pro Stunde wie in Deutschland generieren. In Schweden hingegen sollen es bloß 3 Gramm sein, was einer einfachen E-Mail entsprechen würde, was ich aber echt schwer glauben kann. Nebst den erwähnten Kanälen nutzen wir auch WhatsApp und andere Messenger-Anbieter und natürlich diverse soziale Netzwerke von LinkedIn über Instagram zu TikTok und X, vormals Twitter. Hier sei die Frage erlaubt, xieten wir oder was machen wir eigentlich, wenn wir eine Botschaft auf X verschicken? Doch zurück zu den vielen verschiedenen Kommunikationskanälen. Sind wir ehrlich? Wer weiß immer, auf welchem Kanal er oder sie eine Nachricht erhalten bzw. gelesen hat? Ich nicht. Am schlimmsten ist es für mich, wenn mich Leute über WhatsApp kontaktieren. Seit Jahren versuche ich vom weltweit von 2 Milliarden Menschen benutzten Messenger-Dienst wegzukommen. Leider ohne Erfolg. Denn für die meisten ist es zu umständlich, auf einen weniger invasiven Dienst wie Threema zu wechseln. Nun, was habe ich gegen die Produkte des Konzerns Meta? Antwort: Ja, so ziemlich alles. Kein Konzern hat in meinen Augen so viel Schaden aus reiner Profitgier angerichtet wie Mark Zuckerbergs Firma. Seine Holding hat schon mehrfach das Vertrauen der Kundinnen und Kunden aufs Schwerste missbraucht und mit Füßen getreten. Ich sage hier nur Cambridge Analytica, die Verbreitung von Hassrede und Fake News in Zusammenhang mit den Rohingya in Myanmar, die erwiesenermaßen zu deren Vertreibung und Ermordung beigetragen haben. Auch die Erkenntnisse von Frances Hogan, die als Whistleblowerin die Missstände bei Facebook offenlegte, bestärkten mich in meiner Meinung. Es ist eines, wenn man aus Unachtsamkeit einen Fehler begeht. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse beiseite schiebt, weil sie dem Businessmodell widersprechen. Das lesenswerte Buch Hogans, Die Wahrheit über Facebook, ist eben auch auf Deutsch erschienen. Grundsätzlich folge ich, wenn es um soziale Medien geht, den Empfehlungen von Internetpionier Jérôme Lanier, der in seinem kurzen Buch 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst, aufgelistet hat. Ich habe mir verschiedentlich die Frage gestellt, was ist der Zweck von Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter? Mit Ausnahme von LinkedIn, wo es in erster Linie darum geht, geschäftliche Verbindungen aufzubauen, Arbeit zu finden und Know-how zu vermitteln, kann ich keine schlaue Antwort finden. Darum habe ich als Privatperson meinen Wirkungskreis drastisch eingeschränkt. Kein Facebook, kein Insta, kein TikTok. Auf einer geschäftlichen Ebene oder beruflichen Ebene sehe ich mich aber gezwungen, zum einen die Entwicklungen der Plattformen zu verfolgen, die laufend irgendwelche Anpassungen im Bereich der Privatsphäreneinstellungen und sonstigen Nutzungsbedingungen erfahren, zum anderen um gewisse Trends zu erfahren. In diesem Zusammenhang habe ich, in meinem Netzwerk zum Glück eher selten, festgestellt, dass es zu einer Facebookisierung von LinkedIn kommt. Es werden zwar keine Katzenvideos gepostet, aber beispielsweise falsch interpretierte Tiervideos über die Führungsfähigkeit von Wölfen oder sportliche Hochleistungen wie Ironman-Teilnahmen. Letzteres ist zwar bewundernswert, aber muss das auf LinkedIn veröffentlicht werden und wenn ja, warum? Sagt es etwas aus über die Firma? Zeichnet sie sich durch die Unterstützung von Supersportlern aus? Falls ja, dann müsste diese Brücke im Post ersichtlich sein. Ansonsten ist es mehr ein Bad in der Online-Menge. So, genug gestänkert und zurück zum Titel dieser Podcast-Folge. Weniger ist mehr. Je mehr ich poste, online stelle, desto mehr gebe ich von mir preis und biete Angriffsflächen. Klar soll man in der Lage sein, seine Meinung auszudrücken, aber so wie man in den Wald ruft, tönt es oft zurück und gelegentlich einiges aggressiver, bisweilen gar toxisch. Anekdotisch lässt sich sagen, dass selbst bei einer völlig neutralen Frage wie »Wie lässt sich die Hinterradbremse am Motorrad Typ XY am einfachsten einstellen?« nach zwei, drei Tipps, die wirklich hilfreich gewesen sind, der erste Antagonist auftaucht und meint, tja, welche Pfeife braucht denn schon eine Hinterradbremse? Ein ganz wichtiger Faktor im Zusammenhang mit Hassrede ist die vermeintliche Anonymität und Distanz zwischen Täter und Opfer. Die Schweizer Online-Aktivistin und Gründerin des Anti-Hate-Speech-Vereins Netzcourage, Jolanda Spies-Hecklin, kennt das bestens. Sie sagt, viele Leute sind sich der Wirkung gar nicht bewusst, die sie mit ihren hasserfüllten Angriffen auslösen. Sie sehen den Menschen dahinter nicht, sagte sie mir mal in einem Interview. Deshalb geht sie in einem ersten Schritt auf die Wutbürger zu, trifft sie sich mit ihnen zu einem Café. Nach solchen Begegnungen kommt es oft zu einem außergerichtlichen Vergleich und, so sagt sie, manchmal werden die Herren dann auch Mitglied von Netzcourage, weil sie erkannt haben, welchen Fehler sie gemacht haben. Das Weniger ist mehr Prinzip lässt sich übrigens auch auf Gaming anwenden. Über die Spieldauer habe ich schon in Episode 2 des Cyberculture Podcasts gesprochen. Ich bin nach wie vor kein Fan von starren Zeitregeln, wie ich auch kürzlich in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins für Eltern sagte. Das hat mich aber nicht daran gehindert, einen Selbstversuch zu machen. Ich fragte mich, was geschieht, wenn ich freiwillig, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, besonders aus der Motivationsperspektive, was geschieht also, wenn ich freiwillig meine Spielzeit auf 30 Minuten beschränke? Als Apple-Fan der ersten Stunde, ich freue mich übrigens jetzt schon auf das neue Test iPhone 15 Pro Max, das als mobile Spielkonsole hervorragend sein soll. Als Apple-Fan habe ich auf meinem iPhone und iPad die Spieldauer auf 30 Minuten pro Tag beschränkt. Auf diesen Geräten wird auch mehr reflexartig als bewusst gespielt, denn der Griff nach dem Handy fällt sehr leicht im Vergleich zum Gang zur Game-Konsole, die zuerst zusammen mit dem Fernseher gestartet werden muss. Dieses reflexartige Verhalten kennt man auch aus anderen weniger gesundheitsfördernden Bereichen, dem Rauchen. Ein Kollege aus meinem Clash Royale-Clan meinte denn auch einmal, dass er in der Pause weniger rauchen würde, wenn er Clash Royale spielt. Grundsätzlich habe ich Mühe mit einem Verhalten, dem ein gewisser Automatismus zugrunde liegt und weniger eine bewusste Entscheidung. Also wenn der Griff nach dem iPhone nicht überlegt, sondern beiläufig erfolgt, weil es eben gerade da ist, dann wird es schwierig. Immer wieder erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die Häufigkeit, wie oft wir das Handy in die Hand nehmen. Schaut mal nach bei euren Einstellungen, dort könnt ihr sehen, wie oft ihr es über den Tag verteilt aktiviert. Bei mir sind es rund 90 Mal während 16 Stunden, das heißt etwa alle 11 Minuten wird das iPhone in die Hand genommen. Könnt ihr mir eine andere Tätigkeit nennen, die wir pro Tag so oft vornehmen? In der Nase bohren, Augen reiben, Haare raufen, Frau küssen, Hund streicheln? Ah, und wenn wir schon beim Handy sind, als ich vor einer halben Ewigkeit am Bezirksgericht gearbeitet habe, gehörte ich zum Team eines Einzelrichters. Jedes Mal, wenn draußen ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbeisauste, sträubten sich seine Schnauzhaare und er wetterte: Nichts auf dieser Welt kann so eilig sein, dass man derart durch die Straßen rasen muss. Darüber kann man geteilter Meinung sein, doch im Kontext von SMS, WhatsApp und Co. lässt sich sagen, kein, aber wirklich Keine Botschaft ist so wichtig oder eilig, dass sie während dem Auto- oder Fahrradfahren geschrieben werden muss. Keine. Solche Aktionen sind nicht nur selbstgefährdend, sondern gemeingefährlich. So wurde meine Schwägerin, die bei grüner Ampel über den Fußgängerstreifen ging, von einem Fahrradfahrer ungebremst überfahren und verletzt. Er war am Simsen, währenddem er bergab fuhr. Was kann so wichtig sein, dass man ein derartiges Risiko eingeht? Nichts. Und wenn doch, schlicht einfach anhalten, schreiben und gut ist. Geht eh schneller. Sorry für diesen kurzen Abstecher, aber und nun zurück zum freiwilligen Zeitrahmen beim Gamen. Wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann beginne ich Prioritäten zu setzen. In meinem Fall heißt das, dass ich zuerst, ich sage mal, die Verpflichtung gegenüber dem Clan abhake. Ich bin Teil einer Gemeinschaft und die sollte man, wie in einem anderen Mannschaftssport, nicht hängen lassen. Darum zuerst die Matches im Clan und dann weiterschauen mit den verbleibenden Minuten. Das Erstaunliche dabei war, dass dieses Abwägen an sich Spaß machte. Es war eine andere Form von Herausforderung. Ein Game für sich, aber eben nur, wenn es freiwillig ist. Die Freiwilligkeit ist auch letztendlich Ausdruck von einem kompetenten Umgang. Sie zeigt, dass man durchaus in der Lage ist, seine Spielzeit zu beschränken. Nun kannst du dir an den Kopf fassen und sagen, kein Kind wird freiwillig seine Gamezeit beschränken. Das mag für Jüngere sicher zutreffen und dort braucht es auch klare Rahmenbedingungen und möglicherweise gar keine Bildschirmmedien. Bei älteren Kindern aber können Abmachungen getroffen werden, deren Einhaltung eine Sache der Fairness ist. Weiterer Vorteil der freiwilligen Zeitbeschränkung: Wenn es ausgerechnet zum Ende der 30 Minuten hart auf hart geht bei einem Match, dann kann eine Fristerstreckung von ein paar Minuten gemacht werden. Leider hat aber die Einblendung nicht selten zu folgen, dass man den Kampf verloren hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Neigung, sich zu verzetteln, zu den großen Herausforderungen im Zeitalter von Games, Social Media und rund um die Uhr verfügbaren Content zählt. Während man früher im eigentlichen Sinne auf die Suche nach Informationen und Inhalten gehen musste, die älteren Semester unter uns erinnern sich an Besuche in Bibliotheken und das Durchforsten von Zettelkatalogen, wird man heute von Nachrichten, Studien etc. schlicht überflutet. Das Filtern und Herauspicken der relevanten Informationen ist die große Kunst. Das lernt man nicht von heute auf morgen, sondern über Zeit. Man muss sich Techniken aneignen, um der Informationsflut Herr zu werden und Irrelevantes als solches zu erkennen. Dazu später einmal mehr. Für heute gilt, weniger ist mehr, auch wenn es abgedroschen klingt. Nun wünsche ich euch viel Spaß und genießt das Leben.